Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Entschieden, in dieser Podcast-Folge über das Glück zu sprechen, was uns glücklich macht, wie wir unser eigenes Glück gestalten können, was Glücklichsein oder Zufriedenheit eigentlich ausmacht. Und diese Woche war der Internationale Glückstag und der World Happiness Report ist erschienen. Vielleicht hast du das auch mitbekommen. Insofern eine sehr passende Woche, um über Glück zu sprechen und vor allen Dingen auch darüber zu sprechen, was wir tun können, um unser eigenes Glück zu unterstützen, zu fördern, denn da ist ganz viel Gestaltungsspielraum, der uns oft vielleicht gar nicht so bewusst ist. Schön, dass du dabei bist bei der heutigen Folge zum Thema: Was macht uns eigentlich glücklich? Wie werden wir glücklich? Was heißt es eigentlich, glücklich zu sein? Falls du regelmäßig meinen Podcast hörst, ist dir sicherlich nicht entgangen, dass es eine weitere Podcast-Pause gab. Die war so nicht geplant. Man könnte sagen, das Leben kam dazwischen und zwar auf die traurigste Art und Weise. Ich musste einen Verlust eines sehr, sehr nahen Menschen irgendwie verkraften und war sehr traurig, bin es eigentlich immer noch und habe mich aber in dieser Trauer, in dieser sehr schweren Phase trotzdem irgendwie gefragt, was hält uns glücklich und wie ist das Glück in uns noch da auf einer tiefen Ebene, wenn wir uns traurig fühlen. Ja, die Trauer fühlt sich zumindest für mich an wie so eine Decke, die da drauf liegt, man könnte vielleicht sagen so eine Art Schneedecke, die das glückliche Gras bedeckt. Ich habe mir eben die Frage gestellt, kann man traurig sein und auf einer tieferen Ebene glücklich, zufrieden mit sich in Balance? Und ich habe es für mich mit Ja beantworten können und möchte gerade dieser Sinnsuche oder auch dem Sinn im Leben gerade in dieser schweren Lebensphase Raum geben und auch Momente des Glücks trotzdem erleben und zulassen, auch wenn es sonst oftmals viel Schwere gibt. Und passend zu diesem Thema, was macht uns glücklich und was ist so eine tiefe innere Zufriedenheit, ist eben diese Woche der World Happiness Report erschienen. Das ist eine Befragung, die weltweit durchgeführt wird in etwa 150 Ländern und zwar von den Vereinten Nationen. Der World Happiness Report erscheint inzwischen zum 10. Mal, wird also seit 10 Jahren durchgeführt. Und bei solchen Befragungen und Glücksvergleichen verschiedener Ländern muss man sich natürlich immer fragen, was wird denn da genau erfasst und was sind die Kriterien für Glück, die dort genutzt werden, denn es gibt ganz unterschiedliche Glücksstudien, die international gemacht werden und da kommen natürlich immer wieder andere Länder heraus als die glücklichsten. Und hier beim World Happiness Report schaut man sich eben das Bruttoinlandsprodukt an, solche Faktoren wie soziale Unterstützung, dann Lebenserwartung, auch Lebenserwartung an gesunden Lebensjahren, Abwesenheit von Korruption und Möglichkeit zur freien Entscheidung, also Freedom heißt es hier im englischen Bericht. Und in diesem Jahr kam heraus, dass wieder Finnland das glücklichste Land der Welt ist. Das ist jetzt schon zum 6. Mal in Folge. An zweiter Stelle ist Dänemark und dann kommt Island. Deutschland ist, glaube ich, auf Platz 13 gelandet dieses Jahr. Und diese Studien sind natürlich interessant, wenn man sich angucken kann, warum sind manche Länder eben glücklicher als andere, wo man es vielleicht auch nicht erwarten würde. Also gerade Finnland, Dänemark und Island sind ja auch Länder, die einen ganz schön dunklen und langen und kalten Winter haben, was ja auch korreliert zum Beispiel mit Depressionsraten. Und die Suizidraten in Finnland waren auch eine Zeit lang alarmierend hoch, aber durch Programme der Regierung konnten die halbiert werden. Also man sieht, man kann das Glück und die Zufriedenheit von Menschen beeinflussen, auf der individuellen Ebene, aber eben auch auf Länderebene. Und ich möchte in diesen Podcast einsteigen mit einer kleinen Filmempfehlung. Es handelt sich um einen Kurzfilm von Steve Katz. Den kann man auf YouTube zum Beispiel schauen. Ich werde das verlinken, dass ihr euch den angucken könnt. Der dauert, glaube ich, so knappe 4 Minuten. Und das Video oder dieser Film nennt sich Happiness. Es ist ein Animationsfilm und man sieht dort Ratten, die quasi im Hamsterrad des Lebens feststecken. Vom Anstehen an der völlig überfüllten U-Bahn bis hin zu Bombardierung durch Reklamen, die uns suggerieren, dass wir überall etwas kaufen können, um dann Happiness zu verspüren. Ja. Getränke, Essen, Technik, Kleider, alles Dinge, die uns sozusagen in Aussicht stellen, dass wir Glücksmomente erleben können. In diesem Film sieht man auch immer wieder kurze Momente des Glücks, wenn zum Beispiel so eine Ratte sich dann etwas gekauft hat oder im Cabrio durch die Stadt fährt. Und dann kommt eigentlich immer sehr schnell auch der Dämpfer. Zum Beispiel beim Black Friday, wo die Ratten sich dann gegenseitig die Sachen aus den Händen reißen und kämpfen und beißen. Oder die Cabrio-Fahrt, die einfach im Großstadtdschungel im Stau endet. Und dann kommt noch der Regen. Und das zeigt so ein bisschen das verzweifelte Suchen nach dem Glück. Gefangen sein in einem System, wo man dem Glück gefühlt immer nur hinterherrennt und es aber nie so richtig greifen kann. Dieser Film wurde international sehr gelobt, hat viele Auszeichnungen bekommen und zeigt eben sehr gut, in welchen Hamsterrädern wir auch oft feststecken und warum wir uns vielleicht manchmal nicht so glücklich fühlen, obwohl die Rahmenbedingungen in unserem Leben eigentlich gut sind. Ja, warum ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, mit dem Glück? Die positive Psychologie, ein Bereich, mit dem ich mich in der Psychologie befasst habe oder in dem ich so in den letzten Jahren auch viel gelesen, geforscht, gearbeitet habe, beschäftigt sich eben mit der Frage, was ist eigentlich so wirklich wichtig im Leben? Ja, was ist das gute Leben? Wie finden wir mehr Lebenszufriedenheit, Freude und Sinn? Und das ist keine neue Frage. Die Menschen waren schon immer daran interessiert, was es bedeutet, ein erfülltes Leben zu führen. Das hat auch schon Aristoteles interessiert. Und auch heute sind Menschen weltweit daran interessiert, ein gutes Leben zu führen. In den letzten Jahren ist die Nachfrage danach, was uns eigentlich glücklich und zufrieden macht, rasant gestiegen. Das hat sich populärwissenschaftlich sehr stark gezeigt, also in Form von vielen Ratgeberbüchern und irgendwelchen 5- oder 6- oder 7 Stufenprogrammen und du musst nur dies und jenes tun und dann wirst du glücklicher. Das Problem ist, dass diese Bücher meistens ihre Versprechen überhaupt nicht halten können und eben dann doch nicht dazu beitragen, dass wir ein glücklicheres Leben führen. Aber man sieht, dass das Interesse am Glücklichsein sehr groß ist. Und das, obwohl die materiellen Lebensbedingungen, der Wohlstand und Komfort in den letzten Jahren ja sehr, sehr stark gestiegen ist und wir aber gleichzeitig eben diese ja fast schon extreme Zunahme von psychischen Erkrankungen und Depressionen haben. Die WHO hat im Jahr 2007 prognostiziert, dass bis 2030 Depressionen die Haupterkrankung der Menschheit sein wird, noch vor körperlichen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das sagt sie voraus, sowohl für die westliche Welt als auch Entwicklungsländern. Und hier muss man sich dann schon mal die Frage stellen, wie kann das sein, dass wir sozusagen wohlhabender sind, sich der Lebensstandard verbessert und wir aber so unglücklich sind? Ja, warum sind die Depressionen denn so stark gestiegen? Ja, auch bei Kindern und Jugendlichen. Das ist ja wirklich etwas sehr Alarmierendes, was man sich unbedingt anschauen muss und wo man auch Lösungen finden muss. Und die positive Psychologie versucht, auch darauf Antworten zu finden. Ende der 90er Jahre wurde dieser Fachbereich innerhalb der Psychologie gegründet, eben weil diese Nachfrage so hoch ist und sie nur populärwissenschaftlich bedient wurde. Und man sagte, man braucht auch fundierte Wissenschaft dazu. Und zwar eine fundierte Wissenschaft, die dann aber auch in der Lage ist, die Ergebnisse so zu kommunizieren, dass sie dem Einzelnen oder Gruppen oder Gesellschaften eben ja, helfen. Und die Hauptfrage, das Hauptziel ist herauszufinden, what is the good life? Also wie führen wir ein gutes Leben? Und auch in der Psychologie so ein Perspektivwechsel stattfinden zu lassen. Denn die Psychologie hat sich gerade auch bedingt durch die Weltkriege sehr lange darauf fokussiert, wie wir Störungen heilen oder behandeln können, hat das Positive aber vernachlässigt. Und diesen unverzichtbaren Kern für ein glückliches Leben zu finden, das ist eben ganz, ganz relevant. Und nicht nur zu gucken, wie können wir sozusagen, wenn etwas kaputt ist, es reparieren oder wenn jemand krank ist, den wieder in einen guten Zustand bringen, sondern auch zu schauen, was zeichnet denn eigentlich Menschen aus, die eine hohe Zufriedenheit haben, obwohl sie vielleicht die gleichen Dinge erleben, die gleichen Herausforderungen wie jemand, der eben ja nicht so glücklich ist und eine psychische Störung entwickelt. Denn es ist nicht so, dass die Menschen, die besonders glücklich sind, keine Herausforderungen in ihrem Leben erleben, sondern die bewerten sie zum Teil einfach ganz anders. Auch noch ein interessantes Ergebnis aus einer Metastudie von Lyubomirsky, die konnte zeigen, dass wir zwar genetisch zu 50% sozusagen in uns tragen, wie glücklich wir werden können, aber unsere Lebensumstände nur 10% ausmachen und wir 40% sozusagen Gestaltungsspielraum haben, um unser Glück selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist doch eine sehr beachtliche, große Zahl. Ja, 40% ist schon enorm viel. Und das gestalten zu können, ist ja ein großer Gewinn. Und das sollten wir nicht ungenutzt lassen. Diese Podcast-Folge kann jetzt natürlich nicht den Anspruch haben, die gesamte Glücksforschung oder positiv-psychologische Forschung hier zum Thema Glück darzustellen. Sonst wäre das eine sehr, sehr lange Folge, weil positive Psychologie und Glück kann man auch tatsächlich studieren inzwischen. Deshalb möchte ich heute ein paar Dinge rausgreifen, die Tal Ben-Shahar, das ist einer der bekanntesten Harvard-Lektoren, hat eine der vollsten und meistbesuchtesten Vorlesungen an der Harvard University eben zu positiver Psychologie und Glück gehalten und hat auch Bücher publiziert, hat auch einen Instagram-Kanal, wo er Sachen teilt. Und ich möchte mich heute vor allen Dingen auf ihn beziehen, auf seine Bücher und seine Happiness Studies Academy, wie er sie nennt. Genau, aber es wird sicherlich zu diesem Thema noch mehr Podcast-Folgen von mir geben, wo ich dann nochmal andere Perspektiven teile und andere positiv-psychologische ForscherInnen in den Mittelpunkt stelle. Heute eben Tal Ben-Shahar. Ich möchte jetzt ein bisschen was zu seinem Buch erzählen. Das Buch nennt sich Happier oder eben auf Deutsch Glücklicher. Und hier möchte ich ein bisschen was aus dem Intro vorlesen, denn das finde ich ganz interessant und bezeichnend für Glück und beschreibt auch gut, was viele Menschen so in meinem Umfeld, wenn ich mit denen rede, zum Thema Glück teilen. Nämlich, dass Glück etwas ist, was sie manchmal so aufschieben oder erwarten, wenn gewisse Dinge erreicht wurden. Und ja, Tal Ben-Shahar fängt hier an. Er sagt, als ich im Alter von 16 Jahren die israelischen Squash-Meisterschaften gewann, setzte ich mich zum ersten Mal ernsthaft mit dem Thema Glück auseinander. Ich hatte immer geglaubt, dass der Gewinn des Titels mich glücklich machen würde und aus der Leere holen würde, die ich damals oft empfand. In den 5 Jahren der Vorbereitung auf dieses Ereignis hatte mir etwas Wichtiges gefehlt. Etwas, was mir die vielen Meilen, die ich lief, die vielen Gewichte, die ich stemmte und die vielen motivierenden Selbstgespräche, die ich in meinem Kopf führte, nicht bieten konnten. Ich war unglücklich, glaubte aber, es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich das von mir Fehlende in meinem Leben einstellen würde. Immerhin war mir klar, dass körperliche und geistige Anstrengung notwendig waren, um die Meisterschaft zu gewinnen. Der Gewinn der Meisterschaft würde mir ein Gefühl der Erfüllung geben und Erfüllung war eine notwendige Voraussetzung für Glück. Dies war die Logik, nach der ich lebte. Und wirklich, als ich israelischer Meister war, fühlte ich mich euphorisch und war glücklicher, als ich es je für möglich gehalten hatte. Nach dem Finale ging ich mit meiner Familie und mit Freunden aus, um zusammen zu feiern. Ich war mir damals sicher, dass ich meine Hoffnung erfüllt hatte, die mich die 5 Jahre Vorbereitung durchstehen ließ. Ich hatte fest daran geglaubt, dass der Gewinn des Titels mich glücklich machen würde. Die harte Arbeit, die körperlichen und emotionalen Strapazen zahlten sich endlich aus. Nachdem wir bis tief in die Nacht gefeiert hatten, zog ich mich zurück in mein Zimmer. Ich setzte mich auf mein Bett und wollte meinen Sieg, das Gefühl des höchsten Glücks, zum letzten Mal vor dem Schlafengehen auskosten. Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, verschwand das Gefühl der Glückseligkeit, das dadurch entstanden war, im wirklichen Leben etwas erreicht zu haben, was ich mir schon lange und so sehr gewünscht hatte. Und das Gefühl der Leere kam zurück. Ich war total irritiert und bekam auf einmal Angst. Aus Freudentränen waren nur wenige Stunden später Tränen des Schmerzes und der Hilflosigkeit geworden. Denn wenn ich in diesem Moment kein Glücksgefühl empfand, wo alles so offensichtlich perfekt gelaufen war, welche Aussicht hatte ich dann überhaupt auf ein dauerhaftes Glück? Ja, das ist eine wichtige Frage, die er sich hier stellt und auch ein ganz einschneidendes Erlebnis. Und dann sagt er weiter, ich redete mir ein, dass ich nur ein kurzes Tief durchlebte, das einem überwältigenden Hoch gefolgt war. Aber als die Tage und die Monate dahinging, fühlte ich mich keineswegs glücklicher. Mir ging es sogar eher noch schlechter, weil mir klar wurde, dass ein neues Ziel, zum Beispiel der Sieg, bei den Weltmeisterschaften mich nicht automatisch glücklicher machen würde. Es gab keine Abfolge von logischen Schritten, die ich hätte unternehmen können. Und das ist natürlich frustrierende Erkenntnis, dass er feststellt, er hat jetzt so lange auf etwas hingearbeitet, hat sicherlich auch viel investiert und auf vieles verzichtet. Und das beschreiben ja auch viele Menschen, die zum Beispiel Karriere machen und sagen, da muss ich mich jetzt noch ein paar Monate durchbeißen und dann wird es ja besser. Und wenn ich den Karriereschritt noch geschafft habe, dann kann ich mich entspannen und dann werde ich glücklich. Und wenn ich dies oder jenes geschafft habe, dann. Und immer dieses, im Grunde so vor sich herschieben und hoffen, dass das große Glück dann folgt, wenn man vorher den Schmerz gut ertragen hat. Und hier ein paar Seiten weiter schreibt Tal Ben-Shahar, die meisten Menschen akzeptieren anscheinend ihre kümmerliche emotionale Lage als unausweichlichen Preis des Erfolgs. Konnte Thoreaus Beobachtung, dass die meisten Menschen in stiller Verzweiflung leben, womöglich wahr sein? Also Tal Ben-Shahar hat sich auch sehr intensiv mit Philosophie beschäftigt und später sagt er, wir können eine traurige Phase haben und dennoch auf einer tiefen Ebene glücklich sein. Und das ist ja das, was ich auch zu Beginn beschrieben habe, dass ich das gerade empfinde, dass ich eine sehr traurige Phase habe und dennoch auf einer tiefen Ebene eine Zufriedenheit spüre. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich viele Menschen, die es schwer haben, sich glücklich zu fühlen, weil sie vielleicht im Hier und Jetzt auf viele Dinge verzichten und dann auf die Erlösung in der Zukunft hoffen. In dem Buch von Tal Ben-Shahar finden wir auch ein sehr anschauliches Modell, wie ich finde, ein Burger-Modell, also Burger wie der Hamburger, den wir eben essen können. Und er unterscheidet hier zwischen Vor- oder Nachteilen, die uns das Essen eines Hamburgers in der Gegenwart bzw. in der Zukunft geben kann. Und er sagt etwas, er hat hier so 4 Quadranten und er sagt, wenn wir in der Gegenwart einen Nachteil haben, aber in der Zukunft einen Vorteil, dann ist das der vegetarische Burger. Er bezeichnet ihn aber auch als Karrieresucht. Also im Hier und Jetzt sich durch etwas durchbeißen und vielleicht auf viele Dinge verzichten und dadurch einen Vorteil in der Zukunft haben. Und Fragen, die man hier reflektieren kann, die auch in seinem Buch präsentiert sind, fühlst du dich manchmal wie in einer endlosen Tretmühle? Und wenn du dein Leben einmal von außen betrachtest, welchen Rat würdest du dir selbst geben? ja, oft sind wir auch zu uns selber hart und empathisch und würden, wenn wir vielleicht ein Geschwister von uns wären oder ein guter Freund, eine gute Freundin, von außen vielleicht einen ganz anderen Rat geben zu unserer eigenen Lebenssituation. In diesem Quadranten Nachteil in der Gegenwart, Vorteil in der Zukunft. Im nächsten Quadranten sieht er sowohl einen Nachteil in der Gegenwart als auch einen Nachteil in der Zukunft. Das ist quasi der schlimmste Burger, den man essen kann. Und hier verwendet er den Begriff Nihilismus. Und hier als kleine Übung, versetz dich mal in eine Zeit zurück, in der dir alles egal war und du nicht über dein gegenwärtiges Unglücklichsein hinaussehen konntest. Auch hier wieder die Frage, welchen Ratschlag hättest du dir selber von außen betrachtet gegeben? Ja, es gibt sicherlich Lebensphasen, wo es uns ganz schwer fällt, im Hier und Jetzt, aber auch in der Zukunft irgendwas Positives zu sehen, weil vielleicht die Lebensereignisse uns gerade ja sehr überwältigen, beuteln, belasten. Und sicherlich hat jeder mal so eine Phase irgendwann durchstehen müssen. Und auch hier die Frage, so im Nachhinein, was hättest du dir selber eigentlich von außen betrachtet raten können, um mit dieser Situation besser umzugehen? Der nächste Quadrant ist der Junkfood-Burger, auch Hedonismus bezeichnet. Der bietet uns in der Zukunft einen Nachteil, aber in der Gegenwart einen Vorteil. Also etwas, von dem wir wissen, ist eigentlich ungesund, schadet uns, aber wir machen es jetzt einfach im Moment. Und denk mal an eine Lebensphase zurück, in der du, kürzer oder auch länger, wie ein Hedonist gelebt hast, wo du dir einfach gedacht hast, ach, ich genieße jetzt alles, ich gönne mir alles, Zukunft ist egal. Was waren die Vor- und was waren die Nachteile dieses Lebensstils? Ja, wenn wir an Hedonismus denken, ist es ja oft auch so, man kann das nicht für immer so leben. Es sind sicherlich Phasen, in denen wir sagen können, ach, wir leben jetzt einfach nur im Genuss des Hier und Jetzt, ohne an die Konsequenzen zu denken. Und das kann Vorteile haben und es kann eben auch Nachteile haben. Und das zu reflektieren, ist eben auch sehr hilfreich. Und jetzt kommt natürlich da der Quadrant, wo wir idealerweise uns aufhalten wollen, nämlich wo wir einen Vorteil in der Gegenwart und einen Vorteil in der Zukunft haben, das ist der ideale Burger, das Glück. Und erinnere dich mal an eine Zeit zurück, in der du dich sowohl am gegenwärtigen als auch am zukünftigen Nutzen erfreut hast. Also wo du so gelebt hast, dass du sagst, es ist in Balance mit einem Vorteil in der Gegenwart und eben auch einem Vorteil in der Zukunft. Und das ist natürlich der Bereich, wo wir hinwollen. Funktioniert natürlich nicht immer und dauerhaft. Und das Glück ist ja auch wie in dem Kurzfilm gezeigt, in dem Kurzfilm von Steve Katz mit den Ratten, auch etwas, was wir nicht immer so festhalten können. Aber wir können natürlich versuchen, danach zu streben und die Weichen in unserem Leben so zu stellen, dass wir ja mehr Glück verspüren. Und das können wir auf verschiedenen Ebenen machen. Tal Ben-Shahar hat ein sehr spannendes Podcast-Interview gegeben mit Deliciously Ella. Das Podcast-Interview verlinke ich euch auch. Und dort hat sie ihn eben interviewt zum Thema Glück. Ich glaube, das ist etwa so 2 Jahre her. Und hat dort ganz spannende Studienergebnisse vorgestellt und auch ja, betont, dass Glück natürlich etwas ist, was sehr individuell ist und trotzdem aber so ja, ein paar universelle Kriterien oder Bereiche gelten, an denen jeder arbeiten kann. Und was wichtig ist, dass man sich eben Zeit nimmt zu reflektieren, was Glücklichsein eigentlich für einen selber ausmacht. Vielleicht hast du das schon gemacht und kannst es für dich gut beantworten, was dich glücklich macht, was dich erfüllt, wo du ein Leuchten in den Augen hast, wo du vielleicht in einen Zustand von Leichtigkeit, von Flow gerätst oder ja, einfach genussvoll den Moment genießen kannst, achtsam sein kannst. Ja, vielleicht sind dir diese Dinge bewusst und du kannst sie gut greifen. Und vielleicht ist es aber auch etwas, was du für dich in der Tiefe noch ein bisschen reflektieren musst. Und es macht Sinn, das zu reflektieren und zu wissen, denn das Leben wird dir immer wieder Herausforderungen bieten und du kannst nicht immer darauf Einfluss nehmen, was im Außen passiert. Ob vielleicht irgendwas passiert, was dich sehr belastet und traurig macht. Und in solchen Phasen ist es ja noch viel schwerer, sich bewusst zu machen, was tut mir eigentlich gut, als wenn du das machst in der Phase, wo es dir bereits gut geht. Demnach nimm dir Zeit für dich zu reflektieren, was bedeutet für dich ganz individuell das Glück, das Glücklichsein, die innere Zufriedenheit, was bietet dir Sinn im Leben, was sind für dich bedeutsame Beziehungen, die dir Halt geben, die dich stärken und mach dir Gedanken, wie du individuell Glück auslegst, was du dir wünschst für dein Glück. Tal Ben-Shahar hat auch definiert in einem Artikel, was er unter Glück versteht. Und er sagt, Glück ist für ihn die Erfahrung des Wohlbefindens der ganzen Person oder die Erfahrung des Ganzseins. Ja, dass man in sich so sich komplett fühlt vielleicht. Und ja, er will dann diesen Begriff der Ganzheitlichkeit noch ein bisschen aufschlüsseln. Er sagt, das Wohlbefinden von Einzelpersonen, Gruppen und der Gesellschaft kann man anhand von 5 Elementen betrachten, die zusammen diese ganze Person eben ausmachen. Also ja, dich und mich. Und diese 5 Elemente möchte ich dir jetzt einmal kurz vorstellen und dann noch ein paar praktische Lernerfahrungen teilen, wie du auch dein Glück steigern kannst. Der erste Bereich ist Spiritual Wellbeing, also sowas wie geistiges Wohlbefinden, dass man auch präsent ist und die Wunder der Realität, das Besondere sehen kann, dankbar sein kann und nicht einfach an zum Beispiel dem Schönen der Natur vorbeiläuft, ohne es wertzuschätzen, sondern solche Momente der Verbundenheit auch verspürt. Vielleicht kennst du das, wenn du irgendwo in den Bergen bist und einen weiten Blick vor dir hast oder vielleicht am Meer bist und das Meer rauscht oder du einen Sonnenuntergang siehst oder eine schöne Pflanze oder was auch immer es für dich ist, wo du so berührt bist von den Wundern der Realität. Als nächstes nennt er Physical Wellbeing, also das körperliche Wohlbefinden. Das hat jetzt sehr viel zu tun mit unserer Gesundheit, mit dem, was wir essen, wie wir uns bewegen, wie wir uns körperlich eben fühlen. Und das ist natürlich auch eine Ebene, auf die wir Einfluss nehmen können, denn es macht natürlich einen Unterschied, was wir unserem Körper geben, was wir essen, ob wir Sport machen, wie viel Bewegung wir in unseren Alltag integrieren. Vor ein paar Jahren hieß es mal, Sitzen ist das neue Rauchen, also Sitzen als etwas sehr Ungesundes, was uns auch unglücklich macht. Und das Thema Waldbaden ist in den letzten Jahren ja auch sehr populär geworden. Also einfach in die Natur gehen und sich bewegen, tief durchatmen. Das wird ja immer wieder angepriesen als sehr wertvoll für unser körperliches Wohlbefinden. Der nächste Punkt ist Intellectual Wellbeing, also intellektuelles Wohlbefinden. Da gehört so etwas hin wie Neugier, dass wir präsent sind, Dinge lernen wollen, studieren wollen, also einfach unseren Geist nutzen und den Geist beflügeln. Das ist auch was natürlich manchmal ein bisschen mit Anstrengung verbunden ist, uns aber auch Momente des Glücks beschert, wenn wir etwas Neues gelernt haben, was Neues erfahren haben, wenn wir vielleicht ein tolles Buch gelesen haben mit einer Geschichte, die uns inspiriert hat, wenn wir in der Tiefe etwas begriffen haben, wenn wir durch unsere Neugier etwas entdeckt haben, wenn wir einfach präsent waren und eben nicht in der ständigen Ablenkung, die uns unsere Telefone so schön beigebracht haben. Also Intellectual Wellbeing. Der nächste Punkt ist Relational Wellbeing, also Beziehungswohlbefinden. Das meint, wie viel Quality Time verbringen wir eigentlich mit anderen? Wie eng sind unsere Beziehungen? Wie real sind unsere Beziehungen? Wie tief sind unsere Beziehungen zu anderen Menschen? ja, zu Freunden, zur Familie. Und in dem Happiness Report, den Taibin Shahar gemacht hat, konnte er zeigen, dass die Menschen in den glücklichsten Ländern leben, einfach ein sehr hohes Level an sozialer Unterstützung haben und dass dieser Support sozusagen, also die Unterstützung als starke Familie, intime Freundschaften und auch so ein Sinn für Gemeinschaft und Solidarität beinhaltet. Und dass in den Ländern, wo eben ja sehr viel Glück berichtet wird, Beziehungen eben einen hohen Stellenwert haben. Und was ich hier auch spannend fand, ist, dass er gesagt hat, dass gerade so lateinamerikanische Länder ein hohes Maß an diesem Relational Wellbeing haben und das aber vor allen Dingen in der älteren Generation, so bei den Jugendlichen eher nicht, weil die schon wieder sehr, sehr stark von Handys dominiert sind und dadurch eher in die Vereinsamung gehen, wie auch das in westlichen Ländern zu beobachten ist. Und dass es eher die ältere Generation ist, die einfach sehr viel Zeit miteinander verbringen, in Gesellschaft, in Freundschaften, in der Gemeinschaft. Und dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, wenn nicht sogar der wichtigste Faktor für unser Glücklichsein. Also Beziehungswohlbefinden, Zeit, die wir bedeutsam mit Freunden, mit Familie, mit anderen verbringen. Und der letzte Punkt ist Emotional Wellbeing, also emotionales Wohlbefinden. Wie viel Freude, Dankbarkeit, Liebe können wir empfinden? Ja, wie viel Raum geben wir diesen Emotionen und wie stark unterstützen wir auch diese Emotionen? Wie stark kultivieren wir auch diese Emotionen? Also gerade das Gefühl von Dankbarkeit ist ja eine bewusste Entscheidung und eine bewusste Perspektive, die wir einnehmen und etwas, was wir auch üben können. Ja, nimmt man die Anfangsbuchstaben von all diesen Elementen, also von Spiritual Wellbeing, Physical, Intellectual, Relational, Emotional Wellbeing, dann erhält man das Akronym SPIRE. So kann man sich es ganz gut merken. In einem weiteren Artikel teilt Taibin Shahar seine wichtigsten Lessons, seine wichtigsten Lernerfahrungen über das Glück. Und hier habe ich mal ein paar rausgegriffen, die ich besonders bedeutsam fand. Und die erste Lesson ist, give yourself permission to be human. Was meint er damit? Er sagt, wir sollten unsere Emotionen akzeptieren. Ja, nicht nur die positiven, sondern auch sowas wie Traurigkeit, Ängste. Und diese sind ja ganz natürlich. Und je mehr wir sie sozusagen akzeptieren und nicht wegdrücken, desto eher können wir sie auch überwinden. Also wenn wir unsere Emotionen, die wir ja nicht mögen, die vielleicht sogar schmerzhaft sind, nur wegschieben, dann wird das zu Frustration und Unglück führen. Und wir leben natürlich in einer Kultur, die vor allen Dingen so das tolle Leben darstellen möchte. Ne? Das sehen wir auch in sozialen Medien und immer nur die positive Seite und versucht auch alles irgendwie so wegzudrücken. Ja, wenn uns irgendwo ein Wehwehchen kommt, dann nehmen wir halt eine Pille und schieben sozusagen die negativen Emotionen weg. Und das, sagt er, ist aber eben schlecht, weil auch Traurigkeit und Ängste, die gehören einfach dazu. Das sind einfach menschliche Emotionen. Und wenn wir die eben akzeptieren, wenn wir uns die Erlaubnis geben, eben ja menschlich zu sein und auch schmerzhafte Emotionen zu überwinden, dann sind wir auch viel offener für angenehme Emotionen. Ja, also auf beiden Seiten der Skala. Und deshalb ist es wichtig, diese Emotionen nicht wegzudrücken, sondern darüber zu sprechen, sie zu zeigen und sie als Teil unseres Lebens einfach anzunehmen, weil sie gehören eben dazu. Eine weitere Lesson, die er teilt, ist, keep in mind that happiness is mostly dependent on your state of mind, not the status of your bank account. Ja, also es geht beim Glück vor allen Dingen darum, wie wir ja geistig eingestellt sind. Und es ist wenig davon abhängig, wie viel Geld wir haben oder welchen Status wir haben. Ja, das trägt zu einem gewissen Maße auch zum Glück bei, aber der ist weniger bedeutsam wie eben unser Mindset. Und auch wenn wir manchmal ja sehr schwierige Verhältnisse durchleben müssen, ist trotzdem unser Wohlbefinden möglich, dadurch, dass wir ja bewusst entscheiden, worauf wir uns fokussieren und wie wir auch Ereignisse interpretieren. Ja, fokussieren wir uns darauf, dass das Glas halb leer oder halb voll ist? Sehen wir ein Versagen in Anführungszeichen als eine Katastrophe oder sehen wir es als eine Chance zu lernen und zu wachsen? Es ist wirklich eine Frage der Perspektive und das hat die Pandemie, finde ich, auch gezeigt. Ja, was machen Leute dadurch? Viele Leute sind kreativ gewachsen, weil sie gesagt haben, ja, okay, ich bin in einer Situation, die schwierig ist, aber ich versuche, neue Chancen zu entdecken. Und so ist es eben auch beim Glück. Ja, welche Perspektive nimmst du ein, wenn Dinge herausfordernd sind? Und bist du in der Lage, auch den Blick auf das Gute zu lenken und zu sagen, okay, was ist denn seit dieser schwierigen Erfahrung, seit dem schwierigen Erlebnis, seit dem belastenden Ereignis Gutes passiert? Und das sind eben Menschen, die sehr glücklich sind, in der Lage zu tun, diese Perspektive zu wechseln, auch aus einer Traurigkeit und Schwere heraus zu sagen, okay, das war jetzt sehr, sehr schlimm und ich werde sicherlich auch lange brauchen, um das zu bewältigen, aber was ist denn seitdem auch Gutes passiert? Und diesen Perspektivwechsel immer wieder bewusst einzugehen, das ist etwas, was man ja üben und lernen kann. Eine weitere Lesson, die Tal Ben-Shahar teilt, ist Simplify. Er sagt, wir sind generell einfach viel zu busy. Wir versuchen immer mehr in unseren Tag reinzuquetschen, immer mehr Aktivitäten in immer weniger Zeit unterzubringen. Und dass diese Quantität an Dingen, die wir so tagtäglich machen, die Qualität des Lebens sozusagen beeinträchtigt. Das beeinträchtigt unser Glück, wenn wir einfach versuchen, viel zu viel zu machen und ja, im Grunde wie diese Ratten im Film, dem Glück so hinterherrennen. Er empfiehlt, dass wir lernen, auch mal Nein zu sagen. Nein zu anderen, Nein zu Aufgaben, Nein zu manchmal auch vielleicht einer Einladung, die uns zu viel ist und öfter Ja zu uns selbst zu sagen. Und frag dich mal, wie oft du in der Lage bist, Ja zu dir selbst zu sagen. Und ich erlebe das auch gerade so in der Rolle als Mutter oft ganz herausfordernd, weil man ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie Ja zu seinem Kind sagen möchte und nicht sagen möchte, oh, ich brauche jetzt auch mal Zeit für mich. Dabei ist diese Zeit für einen selber oft so wertvoll und wichtig, auch um für andere da zu sein. Ja, wenn man selber so ausgelaugt ist, dann kann man anderen ja auch nichts mehr geben. Insofern ja, manchmal vielleicht weniger machen, mehr sein und vor allen Dingen auch ja öfter Ja zu sich sagen. Und noch eine ganz wichtige Lesson und die spielt wieder auf dieses Relational Wellbeing an, also die Beziehungen, Prioritize Relationship. Er sagt, the number one predictor of happiness is the time we spend with people we care about and who care about us. Also nicht irgendwelche Leute, mit denen wir Zeit verbringen, sondern Menschen, die uns wichtig sind und denen wir auch wichtig sind. Er sagt, das ist die wahrscheinlich wichtigste Quelle des Glücks, dass wir einfach diese intensive Zeit mit anderen verbringen. Und vielleicht ist die wichtigste Quelle des Glücks die Person, die gerade neben dir sitzt. Deshalb, ja, wertschätze diese Menschen, genieß die Zeit, die du mit ihnen verbringst und verbring sie wirklich zusammen und nicht abgelenkt am Telefon nur mit einem halben Ohr zuhörend, sondern wirklich, indem ihr da seid. Das sind die Momente, die uns wirklich Erfüllung bringen. Ja, und zum Schluss möchte ich nochmal die Frage aufgreifen, wie man eigentlich in Zeiten des Unglücklichseins etwas Licht ins Dunkle bringt. Denn diese Frage hat mich jetzt natürlich auch beschäftigt. Und erst dachte ich mir, es ist doch paradox, dass ich in einer Phase des Unglücklichseins mich mit Glück beschäftige, wo das gerade so weit weg erscheint. Und doch ist es, glaube ich, sehr wichtig, genau das zu tun, damit man ja, sich selber auch stärkt und ja, im Alltag auch irgendwie gut zurechtkommt. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, ist Emotionen eben nicht unter, sondern ausdrücken. Also darüber sprechen, wie man sich fühlt, darüber schreiben, Emotionen eben, ja, sein lassen, zulassen, menschlich sein. Ganz wichtig. Dann Dankbarkeit ausdrücken. Ja, zum Beispiel, indem du 2 Minuten lang jeden Tag aufschreibst, wofür du heute dankbar bist. Und so auch in schweren Zeiten in der Lage bist, das Gute wertzuschätzen. Denn das Gute ist ja nicht weg. Es kann ja sein, dass es sich einfach nur so anfühlt wie so eine Schneedecke, die über dem Guten liegt und deshalb kannst du gerade nicht sehen, was da drunter ist. Aber wenn du in der Lage bist, immer wieder zu sagen, ja, ich erinnere mich dran, was unter dieser Decke ist und ich kann auch sehen, dass an einer Stelle vielleicht der Schnee schmilzt und ein bisschen Gras oder eine Blume rausguckt, ist sehr wichtig, dass du diesen Perspektivwechsel übst. Und wenn wir Dankbarkeit in der Lage sind auszudrücken, dann wechselt unsere Perspektive und wir werden immer mehr in der Lage sein, solche positiven Dinge überhaupt wahrzunehmen, zu sehen. Deshalb Dankbarkeit auch ein ganz, ganz großer Stellhebel fürs Glück. Auch sehr wichtig, in Bewegung bleiben, Sport, Spaziergänge. Gerade wenn wir uns traurig fühlen, dann neigen wir auch oft dazu, uns zurückzuziehen und irgendwie uns verkriechen zu wollen. Und das darf man ja auch, aber es ist auch ganz wichtig, sich immer wieder zu bewegen, den Geist mal durchzupusten durch einen Spaziergang, durch frische Luft und körperlich eben in Bewegung zu bleiben, weil das stärkt eben auch ja, unser Wohlbefinden, unsere Resilienz. Und wieder die Beziehungen. Die sind ja potenziell eben der ja, Nummer-1-Prädiktor für unsere mentale Gesundheit, unsere physische Gesundheit, unser Wohlbefinden, unser Glück. Also Quality Time, intensive Zeit, wichtige Zeit mit Menschen zu verbringen, denen wir wichtig sind, die uns wichtig sind, ist immer wichtig. Und gerade in solchen Phasen, wo es uns ja nicht gut geht, wo wir uns unglücklich fühlen, ist das ganz wichtig, dass wir das machen. Und uns vielleicht auch disconnecten, also Technologie ausschalten, um uns mit anderen zu connecten, im echten Leben echte Verbindungen zu spüren. Und auch hier ist es oft so, ne, wenn wir uns nicht wohlfühlen, dann ziehen wir uns eher zurück. Aber es wird irgendwann auch eine Phase geben, wo der Kontakt zu anderen sich dann wieder gut anfühlt, wo wir die Kraft haben, andere zu kontaktieren, ihnen zu erzählen, wie es uns geht, in den Austausch zu gehen. Und dann sollten wir das auf jeden Fall nutzen. Und selbst wenn wir einfach nur, wie es auch bei mir war, ich hatte einfach sehr viele, sehr schöne Nachrichten von Freundinnen und Freunden bekommen. Und auch wenn ich nicht direkt antworte oder dazu dann in dem Moment nicht in der Lage bin, bin ich ja trotzdem davon berührt und es zeigt mir, andere sind da. Ich kann auf sie zugehen, wenn ich bereit bin. Und das ist natürlich ein sehr stärkendes und schönes Gefühl. Insofern hoffe ich, dass du aus dieser Folge etwas für dich persönlich ziehen kannst, für dich reflektieren kannst, was macht glücklich sein für dich aus, was bedeutet es für dich, bedeutsame Beziehungen zu führen, was ist für dich unverzichtbar für ein erfülltes Leben, wo kannst du aus deiner Tretmühle ausbrechen, um ja mehr Sinn und Freude in dein Leben einzuladen, was bedeutet für dich eigentlich Sinn? Und ja, vielleicht ziehst du auch aus der einen oder anderen Lesson oder auch aus diesem Burger-Modell so ein paar Erkenntnisse, um mehr Glück in dein Leben zu bringen. Vielleicht in einer Phase, in der es dir eh schon ganz gut geht oder vielleicht bist du selber auch gerade in einer Phase, die von Schwere geprägt ist und möchtest da mehr Glück einladen. Wo auch immer du stehst, ich wünsche dir dafür alles Gute und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn er dir gut getan hat, dich inspiriert hat, dann teile ihn gerne mit anderen, lass mir eine positive Bewertung da und schalte beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, alles Liebe.